Maria und der lebendige Gott, so liebe Gemeinde, habe ich meine Predigt überschrieben, so ist es auch ausgedruckt. Maria und der lebendige Gott. Dass Maria so kurz vor Weihnachten jetzt in unserem Blick gerät, das passt ja durchaus, denn schließlich ist sie ja dann am Heiligen Abend in unserer Krippe eine der Hauptfiguren. Aber ganz so einfach geht es mit Maria nicht los, vor allen Dingen nicht, wenn wir den Grundton der Freude diesem Gottesdienst im Blick haben, denn Maria, diese einfache und sehr junge Frau, mit ihr beginnt es mit einer ganz erschreckenden Begegnung. Ein Bote Gottes meldet sich bei ihr ganz persönlich. Und wie immer, wenn die Welt Gottes unser Leben berührt, dann geraten Menschen nicht in Verzückung, sondern in Furcht. Weil sie spüren, die Welt Gottes ist etwas Heiliges. Das weckt nicht nur Ehrfurcht, sondern erst einmal Furcht. Aber dann sagt der Bote zu ihr, fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Und diese Gnade, das meint ganz konkret bei Maria, sie wird ein Kind empfangen, nicht von einem Mann, sondern vom Heiligen Geist. Und dieses Kind soll den Namen Jesus tragen. Er ist der Sohn des Höchsten. Er wird den Thron Davids bekommen und ein ewiges Reich errichten. Thron Davids, ewiges Reich, Sohn des Höchsten, schwanger ohne Mann. Das klingt alles menschlich ziemlich abwegig. Aber, so sagt denn der Gottesbote als Zusammenfassung, Maria, mach dir deswegen keinen Kopf. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und Maria? Gib mir mal ein halbes Jahr Bedenkzeit. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das einordnen soll. Ich frage mal meine Freunde, was die davon halten. Siehe, sagt sie, ich bin Gottes Dienerin. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Wow, was ein Anfang. Eine ziemlich verrückte Ankündigung und eine junge Frau, die nicht wegläuft, sondern die Ja sagt. Ja zu diesem sehr außergewöhnlichen Willen Gottes für ihr Leben. Sie empfängt unverdient und ungesucht Gottes Gnade und sie antwortet mit ihrem Glauben. Und dann macht Maria einen Besuch bei einer Verwandten, bei Elisabeth. Deren Geschichte muss ich jetzt weglassen. Aber ein wichtiges Ergebnis dieses Besuches, Elisabeth bestätigt nun im Auftrag Gottes diese seltsame Ankündigung des Gottesboten. Maria wird den Herrn selbst zur Welt bringen. Und dann sagt Elisabeth zu ihr, selig bist du, glückselig bist du, die du geglaubt hast. Denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist vom Herrn. Und jetzt in diesem Moment bricht es aus Maria heraus. Endlich! Endlich! Bis jetzt hat mich ja noch niemand beachtet. Aber jetzt werde ich groß rauskommen. Ich werde die größte Influencerin aller Zeiten. Alle Welt wird von mir reden, was ich für eine tolle Frau bin. Stellt euch vor, ich bringe den Chef der Welt zur Welt. In allen sozialen Netzwerken werde ich meine Follower haben, denn alle wollen ja wissen, wie es jetzt weitergeht. Die Fotos von der Geburt werde ich gleich posten. Was macht man heute so? Möglichst mit der Kamera bei der Geburt drauf, damit es alle mitkriegen, was wir hier Tolles vollbringen. Jetzt ist die Zeit des Darms vorbei. Wenn mein Sohn auf dem Thron sitzt, dann kann mir keiner mehr was. Dann kann ich endlich mein eigenes Ding drehen. Okay, Sie haben es gemerkt. Ganz so lautet der O-Ton Marias jetzt doch nicht. Also müssen wir uns schon mit dem O-Ton beschäftigen und genau hinhören, was da wirklich steht. Wir nehmen dazu die etwas feierlich klingende Luther-Übersetzung. Manche Worte darin sind ein bisschen altmodisch, aber Maria hat tatsächlich eine feierliche Sprache gewählt. Kein so dahingeschnoddertes Alltagshebräisch, sondern eine feierliche, würdige Sprache. Ich lese uns die Verse aus Lukas 1 ab Vers 46 vor. Und Maria sprach, Meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilands. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich seligpreisend alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Lieber Herr, das ist Marias Loblied und jetzt willst du uns mit hineinnehmen, damit es unseren eigenen Glauben belebt und erneuert. Rede du, Herr, wir wollen hören, wie Jünger hören. Amen. Also, wie reagiert Maria nun auf diese wundervollen Nachrichten des Gottesboten und dann auch ihrer Verwandten Elisabeth? Mit einem feierlichen Lied. Marias Lobgesang, so steht's in meiner Bibel. Als Magnificat ist es in die Weltliteratur eingegangen. Es hat eine Fülle von ganz spannenden Themen. Ich greife nur drei Aspekte und die auch wieder nur kurz heraus. Das erste, also Maria selbst. Anders als in meiner ausgedachten Fassung singt Maria nicht das hohe Lied des Eigenlobs, sondern des Gotteslobs. Aber hätte sie nicht doch allen Grund darauf, stolz auf sich zu sein? Ein kleines Mädchen vom Land wird die Mutter des Welterlösers. Das wäre doch eine Home Story für die Bildzeitung oder jede Menge Stoff für TikTok, Insta und Co. Warum aber wäre das jetzt nicht nur peinlich, also mir zumindest, sondern warum wäre es auch grottenfalsch? Weil Maria alles, was sie ja darstellt, nicht sich selbst, sondern Gott zu verdanken hat. Das Eigenlob wäre vollkommen daneben, weil sie es nicht sich selber zu verdanken hat, dass sie da steht. Du hast Gnade bei Gott gefunden, sagt der Bote. Nicht, weil du tugendhaft und fromm gelebt hast, wirst du zur Mutter des Messias, sondern einfach, weil Gott dich ausgesucht hat. Weil er dir trotz deiner angeborenen Sünde gnädig ist. Es ist seine Tat und sonst nichts. Und darum erhebt ihre Seele den Herrn. Darum macht sie Gottes Namen unter den Menschen groß, nicht ihren eigenen. Weil er, Gott, sie groß gemacht hat. Und so ist es bei jedem Menschen, der das entdeckt. Ich verdanke mein Leben, meine Gotteskindschaft dem lebendigen Gott. Und dafür kann ich nur ihm danken und nicht das seltsame Lied des Eigenlobs singen. Auch nicht das der eigenen Frömmigkeit. Zugleich aber, das muss man schon gut sehen, zugleich aber übt sich Maria auch nicht in falscher Demut. Das gibt's ja auch. Also so nach dem irrigen Motto, ich kann nichts, ich bin nichts. Ja, hatten wir gesagt, aus sich heraus kann sie nichts, ist sie nicht das, was sie jetzt ist. Aber sie kann mit dem Apostel Paulus sagen, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ja, so ist es doch. Der Name Marias wird durch alle Generationen von Menschen genannt. Sie wird als Mutter Jesu glücklich gepriesen. Das fängt mit Elisabeth an und setzt sich bis in die Gegenwart fort. Von Jesus her fällt auch ein Licht auf seine Mutter, die im Glauben das Geschenk des Heilands angenommen hat. Und so ist es, wer die Gaben entdeckt, die ihm Gott gegeben hat, der wird dafür dankbar sein und muss sie nicht verstecken. Und dazu kommt noch, das, was Gott uns gibt, seine Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, das ist nicht zum Selbstverbrauch gedacht, sondern zum Weitergeben. Maria bezeichnet sich, so in unserer Luther-Übersetzung, als Magd des Herrn. Sie ist Dienerin Gottes. Also, dass sie den Heiland der Welt zur Welt bringt, das ist ihr Dienst an der Welt. Also ist auch das kein Grund zum stinkenden Eigenlob, sondern zum dankbaren Dienst und zum fröhlichen Lob Gottes. Mein Geist freut sich Gottes, meines Heilands. Das ist Maria. Und so preist sie Gottes große Taten, die wir uns jetzt im zweiten Teil näher ansehen wollen. Gottes große Taten. Zunächst einmal rühmt Maria Gottes Barmherzigkeit, die denen gilt, die ihn fürchten. Und das hat sie ja gerade auch an sich selbst erlebt. Gott erbarmt sich einer Frau, die nichts zu bringen hat. Ja, die selbst einen Heiland nötig hat, einen Retter, sagt sie. Ich habe einen Retter nötig. Ich will das nochmal unterstreichen, weil es im Laufe der Kirchen- und Konfessionsgeschichte verdunkelt wurde. Maria sagt, Gott ist mein Retter. Dass sie also selbst Rettung nötig hat, weil sie sonst verloren wäre. Und das wird jetzt konkret, indem sie den Retter der Welt zur Welt bringt, Jesus. Da in diesem Jesus wird Gottes Barmherzigkeit für jeden Menschen auf dieser Welt greifbar. Manchmal fragen sich Menschen, wo kann ich denn etwas von Gottes Liebe und Barmherzigkeit sehen? Es ist so viel Unrecht und Schmerz und Not in der Welt. Und Maria steckt ja mitten in dieser Welt. Wir hören die Geschichte von der Vertreibung, Flucht, die Verfolgung ihres Sohnes. Wo ist denn da Gottes Barmherzigkeit? In dieser Person wird Gottes Barmherzigkeit anfassbar. In Jesus wird sie greifbar. Und zwar für jeden Menschen. Für Maria und für sie und für mich. Ohne diesen Retter sind wir verlorene Menschen. Unfähig, aus eigener Kraft uns aus der Sünde rauszuholen. Aber weil Jesus als Heiland geboren wird, in der Stadt Davids, darum gibt es einen Ausweg aus Sünde und Gottverlassenheit. Aber klar ist auch, wer den lieben Gott einen guten Mann sein lässt, wer Gottes Gericht nicht fürchtet, der meint auch keinen Retter zu brauchen. Wenn ich die Not nicht wahrnehme, in der ich stecke, nehme ich auch keine Hilfe an. Wofür denn auch? Wer Gott nicht fürchtet, geht achtlos am Kind in der Krippe vorbei, am Mann am Kreuz und macht sich vielleicht noch lustig über die Jungfrau Maria. Und darum erreicht Gottes Barmherzigkeit die, die ihn fürchten. Und daraus ergibt sich dann folgerichtig die zweite Tat Gottes, nämlich der die Hoffärtigen zerstreut. Wann haben Sie zum letzten Mal diese Vokabel in den Mund genommen? Zu Hause, hier im Mutterhaus, sagt eine Schwester zu anderen, du bist aber heute hofffertig. Also, die Vokabel, da muss man schon ein Lexikon aufschlagen, um nachzugucken, was damit eigentlich gemeint ist. Gemeint sind ganz schlicht die Hochmütigen, die Überheblichen. Also, die sich selbst quasi an die Stelle Gottes setzen und selber wissen, was gut und böse ist. So wie die Erbauer des ersten Wolkenkratzers der Erde. Also nicht in New York oder Frankfurt am Main, sondern die in Babel. Sie wollten sich selbst einen großen Namen machen. Und dann hat Gott sie zerstreut. Ganz wörtlich. Verstreut über die ganze Erde, bevor sie mit ihrem Größenwahn noch größeres Unheil anrichten konnten. Das ist Gott, der die Hofffertigen, die Hochmütigen und Überheblichen zerstreut, weil sie keinen Bestand haben, weil sie das Erbarmen Gottes nicht annehmen können und wollen, weil sie es meinen, nicht zu brauchen. In dieselbe Richtung geht dann auch die dritte Tat Gottes, wenn er die Gewaltigen vom Thron stößt und die Niedrigen erhebt. Das ist ja nun doch stracks gegen unsere Erfahrung. Nur wer die nötigen Gruppen hat oder die nötigen Truppen hat, kommt auch auf den Thron. Also die Kandidatenkür der Parteien vor der Wahl und jetzt nach der Wahl. Man muss Truppen sammeln, damit man am Ende die Masse, die Mehrheit auf seiner Seite hat und damit irgendeinen, und sei es nur einen Parteithron, besteigt. Und dasselbe gilt übrigens auch für die Emporkömmlinge von ganz unten, also von den Niedrigen. Die wie dieser unbemittelte Kleinadelige Napoleon Bonaparte oder der österreichische Gefreite aus Braunau. Ohne loyale Parteien und Truppen wären auch sie nicht an die Macht gekommen. Und als sie die Macht hatten, gab es dann andere Niedrige, die sie nun zum Teil menschenverachtend unterdrückten. Also die alleinige Umverteilung der Macht ändert gar nichts. Dann sind nur andere oben und andere unten. Aber an Maria können wir sehen, wie Gott diese Tat ausführt. Denn derjenige, der nun den Thron seines Vaters David übernimmt, der sammelt gerade keine Soldaten, um in Jerusalem die Macht zu übernehmen. Er regiert mit der Macht der Liebe, die sich am Ende am Kreuz für seine Peiniger opfert. Er regiert mit der Macht des Wortes, das überzeugen und nicht überrollen will. Denn dieser neue Herrscher will ja retten, und zwar alle Menschen. Und darum will er nicht die einen besiegen und die anderen an die Macht bringen. Er will die Macht des Bösen besiegen und die Macht seiner Liebe zum Zuge bringen. Diesen Sieg hat Jesus am Kreuz vollbracht. Ja, in dieser Welt gibt es Herrscher und Beherrschte, Hohe und Niedrige, aber das ist nur vorübergehend und manchmal wechselt es auch mitten im Laufe des Lebens, dass man von oben nach unten oder von unten nach oben wechselt. Da ist schon mancher gestürzt, der gedacht hätte, er wäre ewig dran und umgekehrt. Aber alles das ist nur vorübergehend. Einmal werden wir uns alle beugen vor Jesus. Egal, auf welchem Thron wir vorher gesessen haben. Und wie gut, wenn wir das heute schon erkennen. Dass wir uns schon heute vor diesem Jesus beugen und wenn uns irdische Macht verliehen ist, dass wir ihm als dem Oberbefehlshaber diese Macht unterstellen und darin nach seinem guten Willen fragen. In der vierten und letzten Tat, die Maria hier anspricht, füllt Gott die Hungrigen mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Das kennen wir vom reichen Mann und armen Lazarus, deren Ergehen uns Rolf Hilde gerade bei der Adventskonferenz einiges dazu ausgelegt hat. Oder wir denken an den reichen Kornbauern, der seine ganze Lebensenergie seinem Besitz gewidmet hat und am Ende vor Gottes Thron nichts mehr in den Händen hat. Auch hier ist die wichtige Frage, wem gehört eigentlich dein Besitz? Wofür setzt du ihn ein? Und dazu kommt, am Ende in Gottes neuer Welt, wenn Jesus wiederkommt und Gottes Herrschaft vollständig sichtbar wird, dann wird das, was wir haben, nicht nur besser verteilt sein als jetzt, sondern dann wird jeder Mangel ausgefüllt. Und das wird in Jesus schon beispielhaft sichtbar. Da geht es los, wenn er das Brot teilt und vermehrt und die Menschen satt werden, die vorher nicht genug hatten. Und dass das einmal zum Ziel kommt, dafür steht Gott mit seinem Wort ein. Und so hält es Maria für uns fest. Und darum heißt unser dritter Aspekt ihres Lobgesangs, Gott steht zu seinem Wort. Gottes Wort ist verlässlich. Das kann Maria im Blick auf ihr eigenes Leben festhalten. So habe ich es erlebt. So, wie Gott es schon den Vätern gesagt hat, zu Abraham und seinen Nachkommen. Und so hat es Maria in den Heiligen Schriften gelernt, kennengelernt. Und, also ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, als dass sie dieses Lied, dieses Lobgesang auf Gottes Treue und Gottes Erbarmen, dass sie das nur deswegen so singen konnte, weil sie die Bibel auch auswendig kannte oder ganz viel davon, die Psalmen vor allen Dingen. Also sie hat sie nicht nur kennen, sondern auswendig gelernt. Und so weiß sie, das, was jetzt mir passiert und das, was mit meinem Sohn passiert und das, was dann noch kommt, das gehört zu Gottes großer Barmherzigkeit. Er hat es versprochen und so wird er es Stück für Stück einlösen. Bei mir geht es los, bei meinem Sohn und durch ihn setzt es sich fort und dann wird es in Ewigkeit vollendet. Und darum haben auch wir heute ein Stück dieser Heiligen Schrift gelesen, nun mit Marias Worten, die ihr der Geist Gottes mit dem Wort des Alten Testaments eingegeben hat, um unseren Glauben zu wecken und zu stärken. Dann werden wir nicht an Maria glauben, sondern wie Maria glauben. An den Heiland, der sich unserer erbarmt und in seine neue Welt führt, in der es keine böse Macht und keine Not mehr gibt. Garantiert geschenkt. Amen. Wir beten. Herr Jesus, Maria hat an sich selber erlebt, dass du in besonderer Weise gnädig bist. Dass du in der Not dieser Welt eingreifst. Und dass du etwas veränderst. Herr, und so wollen wir mit einstimmen in dieses Loblied, dass du auch in unser Leben eingreifst, uns mit deiner Gnade beschenkst, uns begabst, um zu dienen in dieser Welt und dir nachzufolgen, bis du einmal wiederkommst und diese Welt rundum erneuerst. Herr, unsere Welt ist nicht so ganz einfach, aber das war sie noch nie. Aber mittendrin dürfen wir einstimmen in das Lob von Maria, in den Lobpreis ihrer Lieder, in die Freude des Glaubens, die du uns schenkst. Danke, Herr, für diesen Grundton der Freude. Amen.